Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Die Ankündigung von Final Fantasy VII Remake hat vor fast 10 Jahren einen riesigen Hype ausgelöst. Kein Wunder, endlich wird das vermeintlich beliebteste Final Fantasy in zeitgemäßer Optik neu aufgelegt. Und wie ist es geworden? Gut. Sehr gut sogar. Und mit Final Fantasy VII Rebirth kommt jetzt der zweite Teil der Neuauflagen-Trilogie. Kann man das so nennen? Ich glaube schon. Und ich stelle mir die Frage nach dem Spielen, ist das noch ein Remake oder schon eine Fortsetzung? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich mir den besten Final Fantasy Experten rangeholt, den ich kenne. Er ist ein Kollege, nein, ich möchte sagen, ein guter Freund. Hallo, lieber Gregor.
Hallo Achit, danke für die warmen Worte und gut, dass du es nochmal quantifiziert hast, ja, den du kriegen konntest.
Lieber Gregor, natürlich freue ich mich ganz besonders, dass du da bist. Du bist der beste Final Fantasy Experte, den ich kenne. Sagen wir es, wie es ist.
Ja, das akzeptiere ich.
Du bist unterwegs bei den Rocket Beans natürlich. Du machst da unter anderem den Game Talk. Den kennt vielleicht den die ein oder anderen. Außerdem bist du bei Greg's RPG Heaven am Start und veröffentlichst da regelmäßig Videos, unter anderem natürlich zu deiner großen Liebe Final Fantasy. Dazu gehört hoffentlich auch Final Fantasy VII.
Ja, sowieso. Also in der Vergangenheit natürlich immer. Der RPG Heaven selbst existiert ja eigentlich schon seit 25 Jahren plus mittlerweile in verschiedenen Formen. Und Final Fantasy VII gerade war da maßgeblich dran beteiligt. Und es passt ganz gut, dass wir uns jetzt vor dem Release nochmal zusammensetzen können. Ich bin schon fleißig dabei und spiele Rebirth. Habe mehrfach die Gelegenheit gehabt, schon bei Events teilzunehmen. Die Demo ist rausgekommen und ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich finde es ganz schön geil.
Ja, es ist sehr, sehr interessant. Ich spiele auch schon seit knapp 10 Stunden ungefähr und habe da auf jeden Fall auch noch ein paar Gedanken, die ich mit dir teilen möchte. Ganz kurz vorweg, wenn ihr euch fragt, wer zum Teufel ist dieser Typ da? Ich bin ja auch relativ frisch bei Game Star Talk. Wichtig.
Ja, ist wichtig.
Ich bin Elias, habe vorher bei BTV den Game Talk moderiert, bin aktuell als Videojournalist für Tech und Gaming unterwegs und mache jetzt hier 1-2 Mal im Monat unter anderem auch den GameStar Talk, worauf ich mich sehr, sehr freue. Warum? Weil ich unter anderem mit tollen Leuten wie eben Gregor über interessante Spiele sprechen kann, wie Final Fantasy VII. Rebirth. Lieber Gregor, lass uns da direkt einsteigen. Ich möchte aber nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und über Final Fantasy VII Remake sprechen. Kannst du nochmal ganz kurz erzählen, wie du aus diesem Spiel herausgekommen bist, wie so deine Eindrücke waren? Ich habe ja gerade erzählt, dass das damals ein Riesending war, dass das nach all der Zeit wirklich angekündigt wurde, dass da jetzt Final Fantasy VII neu aufgelegt wird in zeitgemäßer Optik über 3 Spiele hinweg. Dann ist der erste Teil 2020 erschienen. Wie waren so deine Eindrücke?
Ja, also es war ein Spiel auf jeden Fall, das Remake von Final Fantasy VII, was Square eigentlich nicht vergeigen durfte. Ja, wenn ein Spiel halbwegs vernünftig werden sollte, dann das da. Und nicht nur für mich, sondern für viele andere war Final Fantasy VII das Spiel, was so die Leidenschaft zum Japaner-Rollenspiel mitbegründet hat. Das Ding ist bei Final Fantasy VII, das kam zu einer Zeit raus, wo der technische Fortschritt enorm schnell gewesen ist. Also gehen wir mal 5 Jahre später. Final Fantasy VII war Ende 96, 97 dann hier im Westen rausgekommen. Da bist du schon in der GameCube Resident Evil 1 Remake-Ära oder so, sondern ein paar Jahre weiter scheinst. Und das Problem ist, das Spiel selber war immer noch gut, aber natürlich, wie Storytelling gemacht wird, wie das Grafische so ineinander geht, das verliert natürlich einiges von seiner Wirkung. Und ich kann mich erinnern über die ganzen Jahre hinweg, das war eins der meistgewünschten Projekte, bis Square dann, ich glaube, es war die E3 2015, wenn ich mich nicht irre, Shenmue 3, Last Guardian und Final Fantasy VII Remake angekündigt wurde, wo dann die ganz große Bombe zum Platzen gebracht wurde, dass wir ein eines der aufwendigsten Remakes bekommen, das so aufwendig ist, dass das nicht ein Spiel werden wird, sondern um dem Original-Content gerecht zu werden, mit der modernen Technik würden 3 Spiele draus werden. Und ja, da haben Square lange dran gewerkelt. Ich glaube, das war der April 2020, wo dann der erste Teil rausgekommen ist, der im Grunde eigentlich die, wenn du es ganz genau nimmst, die ersten 4 bis 5 Stunden des originalen Final Fantasy VII in einer Neuauflage für PS4 damals zusammengefasst hat, wobei das wurde natürlich so ausgekleidet und erweitert, nicht nur mit den Gebieten, wo man unterwegs ist, storytechnisch ganz einfach, wie das neu interpretiert wurde, dass du alleine mit dem Remake eine Spieldauer von 30 bis 40 Stunden hast, was im Grunde die gesamte Spieldauer vom Original ist.
Ja, das war auch für mich ja schon fast ein kleiner Schock, weil ich da auch mit kleine Bedenken rangegangen bin. Die wollen die ersten 5 Stunden des Spiels irgendwie abdecken und das in einem verhältnismäßig großen, in einer verhältnismäßig großen Neuauflage. Und da war ich mir nicht sicher, okay, verkalkulieren sie sich da vielleicht, konzentrieren sie sich auf Aspekte, die für das große Ganze uninteressant waren, aber ich erinnere mich, als ich das durchgespielt habe, war ich absolut geflasht. Ich fand das Spiel von vorne bis hinten großartig, das Kampfsystem war toll, auch was sie mit den Charakteren gemacht haben, die Inszenierung, wie viel sie da noch mit reingebracht haben, das hat mir so viel Lust gemacht und seitdem warte ich eigentlich auf den zweiten Teil, auf den Nachfolger der Neuauflagen-Trilogie im Grunde. Und jetzt haben wir Rebirth, das wird zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung in ein paar Tagen erscheinen. Wir haben ja schon die Demo, wo die Leute schon mal reingucken konnten in den Anfang. Die wird noch erweitert um den Open-World-Aspekt. Wir konnten den Open-World-Aspekt schon spielen und erleben. Lieber Gregor, bevor wir da direkt reingehen, wie sind so deine ersten Eindrücke von Rebirth? Du hast ja, glaube ich, ein Stück weit mehr gespielt als ich.
Genau, ich hatte die Gelegenheit tatsächlich recht früh, bereits im September 23, so eine ganz, ganz frühe Version zu spielen. Da war es so, dass ich ein bisschen so Story-Parts gespielt habe, dass wir, was wir in der Demo aktuell gesehen haben, wo man mit Sephiroth schon am Anfang in Nibelheim unterwegs ist, da wird man so ein bisschen Dungeon-Crawling plus Kampfsysteme ausprobieren kann, plus diesen ersten Endboss, den man in der Demo ausprobieren konnte. Aber ich hatte dann noch so ein kleines kuratiertes Sandbox-Erlebnis. Ich will es jetzt nicht Open World nennen, aber es werden wir, glaube ich, nochmal ausklabüstern, wenn wir ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich habe auch jetzt nicht das komplette Spiel durchgespielt, bin bei etwa 15, 16 Stunden, würde ich sagen, wobei ich habe die erste Map komplett geklärt, um mal zu sehen, wie sich das anfühlt.
Ach, krass. Okay.
Für mein Gefühl ist das mehr, ich würde mal bei Sandbox oder Oberwelt bleiben, wie so ein bisschen ein erweitertes Final Fantasy 15, habe ich bisher so den Eindruck. Und das, was ich vorab spielen konnte, war dann in Junon, dem zweiten Gebiet, wo man unterwegs ist, dass man so ein bisschen in einem abgesteckten Gebiet mal so ein kleines, komprimiertes Gefühl bekommen, wie wird diese Sandbox funktionieren, was gibt's da für Aufträge, die man erledigen kann an Sidequests, was gibt es für diese typischen Open-World-Ubisoft-Elemente, die teilweise auch drin sind. Hallo Türme, wo seid ihr? Auch hier gibt's die natürlich, wobei die auch auf eine interessante Weise ineinander greifen und da hatte ich so ein kleines Gefühl schon dafür bekommen, aber das war natürlich nicht so richtig zu greifen, bevor man richtig jetzt spielen kann. Und ich konnte in der Open-World schon auf einem Event vor knapp 3 Wochen, wo wir das aufzeichnen, schon mal reinspielen, da leider unter Zeitdruck, habe mir jetzt dann eben die Zeit genommen, mit der finalen Version das zu spielen und ich habe den Eindruck, die haben auf jeden Fall einen interessanten Weg gefunden. Gerade ich bin gespannt darauf, wie es noch mit dem Rest der Welt aussieht. Sie haben auch in der Präsentation, in der State of Play gesagt, dass das alles wohl am Ende nochmal mit zusammenhängen soll, dass man dann irgendwie wohl vielleicht tatsächlich Open-World-mäßig da unterwegs sein kann. Diese kuratierten Sandboxen mit den vielen Elementen, die da reingepackt wurden, mir macht das schon einigermaßen Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass so bei ein paar Leuten so ein bisschen diese Open-World Müdigkeit dazu kommen kann. Du machst die Karte auf und ab und zu mal ploppen dann wieder diese Icons auf, die man abarbeiten muss. Das Spiel hat sich Gedanken gemacht oder die Entwickler haben sich Gedanken gemacht bei dem Spiel. Wie können wir das machen, dass jedes dieser Icons zumindest in irgendetwas nochmal reingreift? Sei es, dass da ein bisschen Lore mit dazu kommt für die Umgebung oder dann werden nochmal Punkte freigeschaltet zum Aufwerten. Ich bin sehr angetan von den Sidequests, muss ich sagen, weil die tatsächlich alle auf die Charaktere mit einspielen, weil da auch ja dieses Freundschaftssystem, nennen wir mal, jetzt nochmal oben drauf ist. Je nachdem, ich bin mal gespannt, mit wem mein Date dann im Gold Ressource dann sein wird. aber ich hab bisher ein ganz gutes Gefühl. Es wird sich natürlich dann erst festigen, wenn ich dann die restlichen Sandboxes gesehen habe. Bisher ist das so ein bisschen abgetrennter. Ich hätte mir gern gewünscht, dass ich nochmal, klar, laut der Story-Progression hast du ja eine Reise, die du hinter dich bringst in diesem Teil von Final Fantasy VII. Da gibt's wenig Sinn, dass du jetzt wieder sofort zurück kannst, wenn du mit einem Schiff eine ganz lange Reise unternommen hast. Ja. Aber ein bisschen ist das noch so gegated, ne? So von wegen, du bist jetzt in diesem Part der Sandbox und kannst das erstmal erkunden. Und ich denke, das wird sich irgendwo mal öffnen, dass du wieder dann zurückgehen kannst und solche Sachen erledigen, dass ich so wie meine Like a Dragon Spiele dann zocke. Ne? Erstmal schön Mainline und dann gehe ich zurück und mache den ganzen Side-Quest-Kram.
Ja, das glaube ich auch so eine Philosophiefrage, wie man an seine Spiele rangeht. Da habe ich noch ein, zwei Fragen, was die Open World oder diesen Aspekt der offenen Spielwelt angeht. Dazu komme ich gleich. Lieber Gregor, ich würde ganz gern nochmal kurz zur Story dich ein paar Sachen fragen. Kannst du kurz nochmal erklären, wo starten wir mit Rebirth und wie findest du den Einstieg, vor allem für Spielerinnen und Spieler, die jetzt vielleicht interessiert sind an Final Fantasy VII, haben jetzt nicht das Remake gespielt, haben sich frisch eine PS5 gekauft und wollen sich Rebirth draufladen. Ist das ein guter Einstiegspunkt? Haben sie es geschafft, Leute da gut abzuholen? Wie ist so deine Meinung?
Das Abholen ist okay, würde ich persönlich sagen. Es ist so eine Sache, es ist der zweite Teil von der Trilogie, wie sie es jetzt gesagt haben, und orientiert sich natürlich an der Geschichte, die vorher in wesentlich komprimierterer Fassung vor 25 plus Jahren erzählt wurde. Square haben ja auch jetzt mit angekündigt, dass zum Beispiel ein Combo-Paket geben wird, wenn das Spiel rauskommt, dass du zusammen mit Remake dir holen kannst. Und es ist natürlich dann, es sind viele eigenständige Sachen, die da ablaufen, aber wenn du dann mittendrin reinkommst, die Charaktere sind nach Remake, wo sie sich alle kennengelernt haben, wo wir als Spieler mit den Charakteren warm geworden sind und gesehen haben, ey, was ist das für eine Welt? Wer ist eigentlich Shinra als so Großkonzern, der Raubbau am Planeten betreibt, und wir als Ekoterroristen von Avalanche stemmen uns gegen die Obrigkeit, aber da sind noch ganz persönliche Beziehungen dann drunter mit Cloud, dem Hauptcharakter, der eine Elite-Einheit namens Soldat oder Soldier angehört hat, und Sephiroth, seinem eigentlich verstorbenen Vorgesetzten, der ehemals ein Volksheld war, aber jetzt komplett durchgeknallt ist. Das sind so alles Sachen, wenn ich das jetzt so kurz zusammenfasse, wenn ihr Remake gespielt habt, dann könnt ihr das nachvollziehen. Wenn ihr Remake nicht gespielt habt, wird es ein bisschen kniffliger. Ich denke schon, man kann wahrscheinlich anfangen, weil die Charaktere funktionieren von sich aus, finde ich, ganz gut. Und es wird ja ein gewisser neuer Storystrang angefangen. So ein bisschen werden so die Lücken dann gefüllt. Und es gibt auch so ein kleines Preview-Video, wenn ich mich nicht irre, im Intro, wo du dich nochmal vertraut machen kannst, wenn du denn möchtest. Für mich persönlich, ich würde auf jeden Fall mit dem Remake starten. Es ist ja auch nach 4 Jahren nicht schlechter. Es läuft mittlerweile auch recht solide auf der PlayStation 5. Und würde dann erst sagen, dass das Rebirth nicht wegläuft. Aber wer weiß, ne? Vielleicht ist das ein in sich rund geschlossenes Erlebnis, wenn ich es dann mal fertig habe. Nur so wirkt es eben wie der Mittelteil einer Geschichte, der vielleicht sogar dunkle Empire Strikes Back Mittelteil, nennen wir es mal so, wo dann die krassen Sachen dann alle abgehen. Und möchtet ihr Empire Strikes Back geguckt haben, wenn ihr in New Hope nicht geschaut habt bei Star Wars? Bin mir nicht sicher.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es aber trotzdem ganz schön, dass sie sich zumindest die Mühe gemacht haben, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn jetzt ein neuer Charakter reinkommt oder eingeführt wird, dann ist es ganz wild. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ich dann gefragt wurde, ja, kennst du mich überhaupt noch? Und dann kommt dir das Pop-up-Menü. Ja oder nein.
Nein.
Und je nachdem, wie du dich entscheidest, nimmt er es dir übel und stellt sich nochmal neu vor. Das fand ich ganz süß.
Ja, die haben sich Gedanken da tatsächlich gemacht. Ey, rein grundsätzlich, ich weiß nicht, mit welcher Synchro spielst du's?
Ich spiel's auf Englisch tatsächlich.
Okay, ich spiel's auf Deutsch und ich finde die Deutsche richtig gut, muss ich sagen.
Hammer.
Also, aber ich fand's ja auch, die war auch sehr, sehr gut eben im Remake gewesen. Und ich meine, Square macht sich seit einiger Zeit wirklich Aufwand, das auch in Deutsch zu lokalisieren. Das Ding ist, es steht einem natürlich immer offen, auf Englisch, Japanisch, ich glaube auf Französisch zu schalten. Aber vom Writing her und wie die Charaktere ineinander gehen, und ganz ehrlich, ich muss sagen, Barrett, mit dem werde ich im Englischen nicht warm. Der hat so eine stereotype, guck mal, B.A. Baracus Stimme. Und den finde ich einfach viel, viel kerniger und sympathischer im Deutschen. Und die machen auch wieder einen echt coolen Job. Und gerade, weil die Charaktere so schön sind, ich habe auch wieder Spaß gehabt, die wieder erneut nochmal kennenzulernen. Ich finde, das ist einfach so eine tolle Truppe, die dann hier so zusammenkommt. Und wir werden über ein paar Einzelheiten sprechen. Ich will auch nicht zu viel verraten, aber es sind ein paar so richtig gute Lacher bisher drin gewesen. Also so in mit Nebencharakteren, mit kleinen Begebenheiten. Und ich kenne ja das originale FF7 sehr gut. Ich muss es bestimmt mal halbes Dutzend Mal durchgespielt haben über die Jahre. Mhm. Immer wieder mal auf der PSP, die PS1-Fassung, mal so mit dem Remaster, was vor einiger Zeit gekommen ist. Und da zu sehen, was sie aus dieser Ursuppe gemacht haben und genau wie beim Remake das, was sie so erweitert haben, ist einfach spannend und sehr cool. Vergleich nicht nochmal, ich schmeiße mal kurz ran, bevor ich ihn dann wieder vergesse, so dieses, dass man aus einem 5-Stunden-Part beim Remake so ein 40-Stunden-Spiel gemacht hat. Ich bin auch an sich okay damit gewesen. Ich kann es verstehen, wenn einige, die das Original kennen, dass es sich ein bisschen zerfahren anfühlt. Guck mal, jetzt sind wir wieder länger da, als wir vorher gewesen sind, aber da ist ja auch wesentlich mehr Content vorhanden. Man kann es vielleicht so sehen wie Dragon Ball im Fernsehen und Dragon Ball als Manga. Ja, weil ich habe Dragon Ball als Manga gelesen und im Dragon Ball im Fernsehen, da haben sie natürlich extra viele Mehrfolgen und Zusatzgeschichten reingepackt. Und wenn du den Manga kennst, kann es sich so anfühlen, als ob sich einiges mehr zieht. Oh, 4 Seiten vom Manga sind 2 Folgen in der Serie. Aber wenn du nur die Serie kennst, hat es natürlich einen ganz anderen Kontext und du wartest nicht drauf, oh, wann kommt der nächste Plotpunkt, sondern eher, du bist in der Geschichte hier mittendrin dabei. Und so hatte ich das Gefühl bei Remake und jetzt auch bei Rebirth, insbesondere, weil du eben nochmal diese extra Freiheiten hast und nicht nur in einer kleinen, beengteren Stadt drin bist. Ich glaube, du wirst weniger Probleme haben als bei einem Remake allgemein, dich bei einem Rebirth entfalten zu können.
Kann ich absolut nachvollziehen. Das war auch, wie schon anfangs erwähnt, so ein kleines Gedankenspiel, das ich hatte, ob ich das jetzt wirklich cool finde oder nicht, aber du hast es ganz gut ausgeführt, dass es mir genügend Mehrwert gegeben hat, indem es entweder die verschiedenen Charaktere nochmal weitererzählt hat, neue Aspekte nochmal mit reingekommen sind, auch, dass du diese Slum-Sektoren gesehen hast, nochmal in ausführlicher, ein bisschen auserzählter, verschiedene Nebenquests, das hat alles dazu geführt, dass ich mich da einfach ein bisschen besser hineinversetzen konnte, so doof es klingt. Es hat sich alles ein bisschen authentischer angefühlt und das hat dann andere Längen wieder wettgemacht, fand ich. Und ich habe bei Rebirth zumindest einen ähnlichen Vibe. Ich finde dieses, dass du gegatet wirst, beziehungsweise, dass du an bestimmten Orten erstmal festgehalten wirst, gar nicht so schlecht, weil ich gerade am Anfang echt so ein bisschen überrumpelt wurde mit einem Feature nach dem anderen. Dann gehst zu den Türmen, dann schaltest du Kampfprüfung frei, du hast Expedition, dann kommt Chocobos, mit Chocobos kannst du Rennen veranstalten, dann hast du eine Stadt, die erste Stadt ist, glaube ich, Calm, zu der du kommst. Da hast du Queen's Blood, das Kartenspiel, wo ich im Grunde einfach süchtig von werde wahrscheinlich.
Oh, lass uns gleich mal drüber sprechen. Ich habe auch meinen Spaß an Queen's Blood.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Du hast dann noch die Nebenquests und so weiter. Also ich finde das gar nicht so schlecht, dass du da ein bisschen zurückgehalten wirst und da so Stück für Stück rangeführt wirst. Weil selbst da fange ich schon langsam an, so ein bisschen zu schwitzen und habe Probleme hinterherzukommen bei all den Sachen, die man da so machen kann.
Ich verstehe es. Es ist wahrscheinlich, ich kann mir von der Entwicklerseite aus denken, dass so ein bisschen überkompensieren ist. Ihr wollt mehr Features? Wir geben euch alles. Aber wirklich alles, was man machen kann.
Und so fühlt sich das auch an.
Und ich habe es nur erwähnt mit dem Gating ebenso, weil vielleicht manche Leute dann trotzdem das Gefühl haben, shit, du kennst ja auch Komplettisten, die dann sagen, ich mache jetzt, wenn ich da bin, ich mache alle Häkchen weg, bevor ich weitermachen kann. Ich habe da noch diese ganzen offenen Sachen. Und wie erwähnt, ich habe die erste Map mal komplett geklärt, die Graslande, also alles an Quests gemacht, die da sind, um mal das Gefühl dafür zu bekommen. Es war mir auch ein bisschen zu Tutorial-lastig, finde ich, weil du alle 5 Sekunden gefühlt dann, du kriegst eine Nachricht von Chatley, der dann nochmal sagt, oh, du hast jetzt das gemacht und so alles. Wahrscheinlich legt sich das jetzt mit den späteren Maps, weil jetzt hat er einmal seine Tutorial-Messages alle und so weiter gemacht. Aber es will dir natürlich einmal erklärt werden, ach, das machen die Türme, dann kommt das hier nochmal raus. Was ist nochmal eine Protosubstanz? Hast du das mit der Diebesbande gemacht in den Grasland mit der Protosubstanz?
Sehr, sehr gut.
Und auch auf Deutsch so kompletter Quatsch. Also wirklich, In Sachen Quatsch auch. Eine Sache, die ich erwähnt hatte bei der Vorab-Gameplay-Session vor ein paar Monaten, die ich gemacht habe, so dieser die Story bei Rebirth und bei Remake allgemein, die hat ja eine gewisse Ernsthaftigkeit und das ist ja auch das, was die Leute da reinzieht, das Emotionale, was dich mitnimmt, aber das Geile ist, was sie bei Remake und Rebirth weiter geschafft haben, dieses Goofy, dieses Durchgeknallte dann drin zu haben und eine Sache, die mir aufgefallen war, wenn du mit den Chocobos unterwegs bist, zum Beispiel Red 13, der Hund-Katze-Löwe in deiner Party, läuft nicht mit, sondern er sitzt auch auf dem Chocobo und reitet.
Klar.
Und das ist mir in dem Kontext, weil es so eine Sache war, besonders aufgefallen, das ist ja irgendwie komplett Banane, aber dieses Spiel ist so auf gute Art Banane in so vielen Parts, da ist das nur eins, ja, ich verstehe das vollkommen, warum er jetzt so reitet mittlerweile. Das ist das Schöne, was ich auch durch das Questen dann mitbekommen habe. Mir macht das Questen Spaß, aber ich würde da auch sagen, für mein Gefühl ist es so, ich werde es wahrscheinlich wirklich dann eher wie Yakuza oder Like a Dragon spielen. Ich mache sehr viel Mainline, ich mache sehr viel Story und wenn ich dann sehe, ich brauche vielleicht nochmal irgendwo zum Leveln. Ich hatte zum Beispiel, als ich die Demo auf dem Event gespielt habe, der erste Boss, große Boss, den du auf der ersten Oberwelt mit dem Midgar-Solom da hast oder Midgard-Sorma oder wie der jetzt mittlerweile heißt. Ich war da komplett unterlevelt auf dem Presse-Event. Mhm. Ja. Jetzt, wo ich aber zum Beispiel die ganze Map gemacht habe und hingegangen bin und dann Erfahrung mit dem Kampfsystem hatte, mal ein paar Materials geholt habe, mir tatsächlich nochmal einen neuen Esper dazu geholt habe, lohnt sich übrigens auch, wenn man Save-Games von den alten Games drauf hat, da kriegt er nämlich umsonst Beschwörungsmaterial auf die Saves mit drauf, dann ist es wesentlich angenehmer gelaufen. Ich habe wieder gemerkt, wie geil ich das Kampfsystem finde.
Ja, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Vorher nochmal ganz kurz die Open World abgehakt. Lieber Gregor, du hast jetzt sowohl die Graslande, das ist das erste große Gebiet, das du da erkunden kannst. Jetzt bist du auch schon weiter. Wie ist so dein Eindruck zu dieser offenen Spielwelt, Ansatz, Konzept? Nenn es, wie du es möchtest. Hast du das Gefühl, dass du das brauchst? Ist das Mehrwert für das Spiel? Oder hättest du es dir wie im Original ein bisschen gestreamliner gewünscht?
Ich finde echt, das hat einen vollkommenen Mehrwert. Also wenn sich so äußert, ich habe dann da, wo ich gerade bin, quasi zwei dieser Sandboxen erlebt, ne? Je nachdem, wie die auch immer zusammen verknüpft werden, später musst du mal gucken, ob es dann, was weiß ich, ob du wirklich frei hingehen kannst oder dann gibt's dann eben deine Quick-Travel-Punkte, die dann auch so sehr schnell gehen. Aber das Gefühl ist es, dass du ja auch immer einen gewissen anderen Ansatz beim Aufbau hast. Du hast nicht nur, du kommst in so einen neuen Part mit, da sind ein paar Städte und da ist so ein bisschen Sandbox-Oberwelt, die du machen kannst, sondern die Aufträge verändern sich, die Art, wie du das Traversal machst, dass du die neuen Chocobos holen musst und die ganz andere Bewegungsmöglichkeiten haben, was ja auch eine Sache war aus dem Original. Da hast du ja auch verschiedene Chocobos gezüchtet, um zum Beispiel übers Wasser dann unterwegs zu sein. Ja. Und wenn damit weiter gespielt wird in diesen kleineren oder in diesen Sandboxen, die miteinander verknüpft sind, da finde ich es da absoluten Mehrwert. Und alleine das Gefühl, dass ich mal sagen kann, ich gehe jetzt mal links. Einfach, weil da links was ist oder rechts was ist und dass du trotzdem immer noch sehr viele Siedlungen und sogar richtige Städte dann vor dir hast. Ey, wie, ich bin fast in jeder Ecke von Kalm zum Beispiel, obwohl das die anfangs in die kleine Stadt ist, rumgegangen, in Nibelheim sowieso, aber das hatte ich ja auch mit Crisis Core schon von einem Jahr oder sowas mit dem Remaster nochmal. War ich hier nicht gerade? Ach ja, das war Crisis Core. Wenn ich an Final Fantasy 16 zurückdenke, das hast du ja auch ausführlich gespielt, ne?
Ja.
Und das fühlt sich hier wesentlich freier und sinnvoller verzahnt an. Bei Final Fantasy 16 war es ja so, du hast ja auch ein paar Siedlungen gehabt, aber sobald es in die großen Städte, die von der Story-Technik, von der Story her aus wichtig gewesen sind, gegangen bist, dann konntest du da nicht frei herumlaufen. Da waren das so Devil May Cry-Level, wo dann die Action abgegangen ist, aber ich hatte nie das Gefühl, ich bin in einer großen, atmenden Welt, belebten Welt, die dann, wo dann etwas passiert, um dich dann drumherum. Und die Oberwelt oder die Welt, wie sie so für die Quests miteinander verbunden war bei Final Fantasy 16, war auch so ein bisschen Makulatur. Ich gehe da hin und bekämpfe da ein paar Monster. Das fühlt sich hier bei Rebirth belebter, sinnvoller verzahnt an und vor allem abwechslungsreicher. Wie gesagt, ich hoffe, dass sich hier die Abwechslung hält, wenn man dann weiter ins Spiel dann reingeht, weil ich bin voll dran zu sehen, was sie mit der Story dann weitermachen. Story müssen wir auch gleich natürlich drüber reden. Du hast ja von wegen gesagt, Remake oder Sequel, das müssen wir nochmal ausklabüstern. Aber ich bin, obwohl mir 16 Spaß gemacht hat auf eine Devil May Cry Art, das ist ein RPG hier. No?
Das ist ein RPG indeed. Das ist für mich auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Genau das hätte ich mir eigentlich mit Final Fantasy 16 gewünscht, mit dem Vorwissen, dass das vom Creative Director oder vom Team gemacht wird, das unter anderem an Final Fantasy 16 arbeitet und so an Final Fantasy 14 gearbeitet hat. und war dann letztlich doch echt sehr, sehr, sehr enttäuscht von 16, auch wenn ich dem die Qualität gar nicht absprechen möchte. Also was allein die Optik, die Inszenierung, den Bombast angeht, da müssen wir nicht drüber streiten, aber so die auch wenn es sich das so ein bisschen platt und wie Plattitüde anhört, aber da hat mir so ein bisschen Final Fantasy einfach gefehlt. Und dazu zählt halt eben RPG, Party, gutes Kampfsystem, das ineinander verzahnt ist und du auch ein bisschen Einfluss auch hast. Das hat mir auch, vielleicht habe ich da nicht die kompletten Möglichkeiten ausgereizt, aber hier habe ich einfach das Gefühl, dass es dafür ausgelegt ist und habe einfach viel mehr Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich würde Final Fantasy VII Remake oder hier eben Rebirth immer sowas wie Final Fantasy 16 vorziehen.
Kann ich absolut verstehen. Ich habe es ja an anderer Stelle ausgeführt. Also wenn ihr da draußen mal die anderen Formate von uns gesehen und gehört habt. Ich mochte Final Fantasy 16 weiterhin sehr gerne. Es ist so das spektakulärste Spiel weiterhin. Mal gucken, was Final Fantasy 7 Rebirth jetzt noch weitermacht. Aber so vom Spektakel her war 16 schon richtig der Brecher. Und es hatte eben diesen Devil May Cry Ansatz. Wenn man nicht darauf einsteigt, dann muss man eben wirklich gucken, wie viel RPG ist für dich klassisch noch über. Insbesondere, wenn du letztes Jahr ein super starkes RPG ja mit Baldur's Gate 3 hattest. Voll. Nicht, dass man die exakt miteinander vergleichen kann, aber als Rollenspieler, glaube ich, wird man mit Spielen, die einem mehr Varianz geben und dem Ausbilden seines Charakters und wie man sich taktisch draufpacken kann, als jetzt, oh, ich mache 16, dann mein Fernseher explodiert in allen möglichen Farben. Ich kriege eine dramatische Geschichte, die zu 70% bei Game of Thrones sich was abgeschaut hat und lässt sich davon übernehmen. Und mir hat das viel Spaß gemacht. Aber hier mit Rebirth fühle ich mich, sagen wir mal, für mich zu Hause.
Ach, das hast du schön gesagt. Und zu Hause, da spielen wir auch gerne Kartenspiele. Gregor, was sagst du zu Queen's Blood?
Ey, ich hatte mit Wirt, den kennst du ja auch noch, ja,
Hab ich mal von gehört.
Hast du mal von gehört? Ich habe mich mit Wirt unterhalten, der hat tatsächlich gesagt, ich bin nicht mit dem Spiel vertraut, aber anscheinend sind da wohl Ideen von Marvel Snap drinne.
Ah, okay.
Queen's Blood, das neue Kartenspiel. Es gab ja häufiger mal Kartenspiele in Final Fantasy Spielen, Tetra Master und Triple Triad, Final Fantasy 8 und 9, wo man viele Leute herausfordern konnte. Ich habe, glaube ich, hier noch ein Tetra Master in physischer Form irgendwo im Schrank noch rumliegen. Hier gibt's wieder ein Kartenspiel, was unter anderem in Nebenquests mit reingeht. Je nachdem, wo du in der Story bist, wird das auch nochmal ein bisschen mehr Relevanz haben. Wobei es wird zum Glück mehr in den optionalen Bereich gehalten, aber es ist auch ganz gut so. Dann kann ich nicht immer gucken, ob ich Bock drauf habe oder nicht, mich da in Matches dann niederzusetzen und Leute herauszufordern, auch ganz abstruse Gegner, die man herausfordern kann teilweise. Die Dame mit dem Ford in Kalm, wo man erstmal durch ihre Kisten durch muss und sagt, ja, aber meine Abwehr wirst du nicht durchbrechen. Das Spiel an sich, du hast dein Kartendeck, du kannst dir Karten kaufen, Karten verdienen und das ist ein bisschen so schwierig zusammenzufassen. Es hat irgendwie so drei Reihen, die du füllen musst mit Karten, während der Gegner auch die damit füllt und jede Karte hat verschiedene Punktewerte. Je nachdem, wie die Karten gelegt werden können, werden Felder freigeschaltet, verstärkt, wo man andere Karten drauflegen kann. Und Ziel ist es, zwei von den drei Reihen mit mehr Punktewerten abzuschließen als der Gegner. Dann gilt das Match als gewonnen. Hört sich ein bisschen schwierig an, wenn man das so zusammenfassen möchte, aber
ja,
ich hatte mich mal hingesetzt und seitdem ich es eben auch auf dem Event ausprobiert habe, jetzt hier mit der finalen Version mich mal vernünftig damit beschäftigt. Und mir macht das Fun, muss ich sagen. Ja. Ich habe es noch nicht zu 1000% drauf, weil, ach warte mal, wenn ich das jetzt verstärke, dann kann ich eine andere Karte nehmen, die ich canceln muss und immer das Deck des Gegners ist natürlich verdeckt in der meisten Zeit. Das heißt also, es ist immer ein bisschen Glücksspiel dabei und du kannst nicht immer zu 1000% vorbereiten oder dass du das Glück hast, dass gerade die richtige oder die coole Karte für dich gezogen wird. Aber du kannst sehr schnell wieder neu anfangen. Also ist immer okay.
Voll, das ist für mich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn ein Spiel gute Minispiele hat, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte. Das zieht mich dann nochmal ein bisschen tiefer mit rein und gibt mir einfach das Gefühl, dass es eine interessante Spielwelt, in der man sich aufhalten möchte. Und Queen's Blood, das Kartenspiel, ist nicht das einzige Minispiel. Wir wissen, dass die Gold Saucer in Rebirth eine Rolle spielen wird. Die Spielhalle im Grunde, wo weitere Minispiele auf einen warten. Du hast Chocobo-Rennen, wenn ich mich nicht irre. Du hast einen Kampf, einen 3D-Kampf.
Der Simulator.
Nee, nicht der Simulator, sondern
der Gold Saucer Pixelfigurkampf.
Pixelfigur, wo die Figuren halt wirklich auch so modelliert sind wie aus dem Original, also mit einem blöckigen Cloud kämpfst du da zum Beispiel. Das habe ich leider noch nicht ausprobieren können, aber da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
Ja, ich habe den Eindruck, du wirst wahrscheinlich inflationär zugeballert mit Minigames, selbst wenn du nicht damit rechnest. Es gab ja schon einige in Remake damals, dieses Lauf mit Cloud durch so einen Parcours und hau Kisten kaputt und sowas. Hast du hier die Froschparty schon gesehen in Junon?
Nein, habe ich nicht.
Okay, man
hat Froschparty?
Alter. Also man hat ein bisschen was davon im State of Play Trailer dann gesehen und ich führe das mal ein kleines bisschen aus, weil es so ein kleines Nebending hier nur ist. Okay. Du kommst in Junon, unter Junon in so eine kleine Ecke und auf einmal werden deine Partymitglieder in Frösche verwandelt. Aber dann auch so Frösche, die dann so die Features haben, so wie die Hosenträger von Tifa oder ich glaube, es war es die Schleife von Aeris oder so. Man erkennt sie wieder, so ein kleines Mini Schwert auf Cloud da. Und anscheinend, das ist so eine Ecke, da sind auch Kinder. Weswegen auch immer, weil der Lebensstrom da so stark ist, werden Leute in Frösche verwandelt. Und die Kinder, die dort sind, dann veranstalten so Spiele, so Hüpfparcours. Und dann verwandelst du dich mit deiner Party und dann geht's so ein bisschen so Takeshis Castle-Style, wirst auf so einen Parcours dann gepackt und dann geht's darum, spring über das sich immer drehende, den Uhrzeiger oder sowas, ne, und wer bleibt als letztes über, und das ist nur ein Beispiel von vielen, ne, und da wirst du immer in solche Minigames reingeworfen, wenn du sie machen möchtest, nicht machen willst, und natürlich ist Queen's Blood eines der größeren, ich glaube, das wird sich auch über das ganze Spiel hinwegziehen, aber du wirst, wenn du Minigame-Content brauchst, nicht zu wenig bekommen, denke ich.
Sehr, sehr gut. Minispiele, dafür ist gesorgt, aber natürlich wollen wir auch ein bisschen was vom Hauptspiel sehen und vor allem drüber sprechen. Dazu zählt ein kompetentes, gutes Kampfsystem. Wir haben ganz kurz auch schon drüber gesprochen, bezüglich vor allem auch Remake, dass sie da ein bisschen was Neues gewagt haben. Die haben ein klassisches Action-System, also so ein Slasher oder ein Hack'n'Slay, gepaart mit dem Active Time Battle aus dem Original. Das bedeutet, du kannst jederzeit die Zeit stoppen oder in Zeitlupe verlangsamen, deine Fähigkeiten auswählen und entsprechend dann weiter agieren. Und hier haben sie nochmal eine Schippe draufgesetzt. Du hast die Synchro-Leiste, die dafür sorgt, dass du mit mit Partymitgliedern gemeinsame Angriffe starten kannst. Du hast die Synchro-Leiste, die auch noch dazu führt, dass du mit deinen Teammitgliedern on the fly, während du kämpfst, nochmal zusätzliche Paradeangriffe machen kannst. Ja. Du hast Waffen, du hast Accessoires, du hast Rüstung, du hast natürlich die Materia, also dein Equipment, das du dir dran packen kannst, die mit zusätzlichen Fähigkeiten wie Magie daherkommen. Ich finde das Kampfsystem an sich, die Grundlage, finde ich großartig. Hier hatte ich aber mit den Neuerungen, mit den zusätzlichen Features schon fast das Gefühl, dass ich ein bisschen überfordert bin. Wie hat es bei dir sich angefühlt?
Ja, also überfordert kann ich nachvollziehen in einem gewissen Maße. Ich denke, hier kommt wieder das Typische zusammen. Die haben eine sehr gute Vorlage beim ersten gemacht. Also wir hatten ja alle Bedenken, wie werden sie das Kampfsystem ansetzen? Oder wird es einfach so ein Action draufgekloppe sein? Im Nachhinein kann man sagen, wie Final Fantasy 16 am Ende, wo du einfach deine Balken leerst und dann schnell zum nächsten Move wechselst. Nein, es ist tatsächlich ein taktisches Kampfsystem und wie du es bei so einem Sequel machen würdest, was können wir ergänzen? Wo können wir daran nochmal schleifen? Wo können wir das weitermachen? Du warst gerade so ein bisschen, also ich bin mir auch nicht sicher, wie es genau im Spiel ist, aber so ein kleines bisschen gestolpert über die Synchro-Sache. Es gibt ja zwei Synchro-Dinger da. Es gibt einmal diese Synchro-Combo-Attacken, die du dann freischaltest in dem neuen Skilltree, der so ein bisschen Makulatur ist, finde ich. Diesen Skilltree hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht, weil ich schalte einfach immer alles frei, was dann direkt da ist. Aber das sind ja diese Querbalken, die du auflädst. Und wenn du dann können Aeris und Barret zusammen auf den Gegner draufspringen oder sowas. Aber dann gibt's auch noch die, wenn du den R1-Button hältst, die du immer auslösen kannst. Und die heißen auch Synchro irgendwas. Und
was?
Die kosten,
ach so, okay.
Und die kosten keine. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich spiele es komplett auf Deutsch und die heißen beide Synchro irgendwas, sind aber unterschiedliche Geschichten, die man gemeinsam macht. Und mit R1 machst du zum Beispiel, da gibt's, das kannst du immer die ganze Zeit anwenden für irgendwelche so Combo-Geschichten. Und das ist alles sowohl integraler Kram im Spiel, den man sich erstmal drauf schaffen muss, bevor das später im Spiel, wenn du Pech hast und das am Anfang nicht drauf hast, dann wird es dir schlechter gehen später, ne, wenn du die Sachen dann richtig ausnutzen musst. Es kommt auch nochmal dazu, du hast ja mehr Partymitglieder als im Original und da kommen ja auch noch mal mehr dazu, haben wir ja auch schon mal gesehen. Wir wissen es durch Original und durch die Trailer, die bisher dann gewesen sind, und jede dieser Figuren hat ein eigenständiges Konzept, gerade wenn man am Anfang von wegen Tutorials gesprochen hat. Jedes Mal, wenn du das erste Mal eine der Figuren machst, übrigens, so funktioniert das Kämpfen, übrigens, so kannst du das aufladen, dann kannst du mit 3 das auch noch aktivieren. In der Theorie müsste ich mich hinsetzen und mit jedem Charakter mal 3 bis 4 Stunden im Kampfsimulator Karte üben. Mhm. Einfach um die Bewegungsabläufe und wie Kombos ineinander gehen. Ich hatte zu Remake mir damals mal, obwohl ich das Spiel schon zweimal dadurch gespielt habe, ich habe mir so Tutorial-Videos angeguckt von Leuten mit Tifa. Wenn du mit der richtig umgehen kannst, dann können die in Tekken 8 alle vermöbeln.
Ja, ne? Ohne
wie die Kombos. Und ich habe es zweimal durchgespielt und hatte es nicht ansatzweise alles drauf. Und das war alleine im Remake. Und hier kommen eben nochmal diese Sachen dazu mit den Synchro-Attacken, mit diesem Skilltree, wo du in die Zauberfibel gehen musst, um da so Sphero-Brett-mäßig Fähigkeiten freizuschalten. Wobei, wie gesagt, ne, da finde ich, das ist so ein bisschen, das hat mir persönlich nicht viel gegeben, dass warum schaltet es sich nicht von alleine frei. So eine Automatik hätte ich nicht gefunden. Genau wie bei der Materia. Je mehr Partymitglieder, je mehr Materia hinzukommen, ich habe echt Probleme, die Übersicht vernünftig zu halten. Ich hätte mir da auch vielleicht so eine Art Auto-Equip mal als Option einfach gewünscht, weil so, warte mal, wem habe ich welche Material gegeben? Shit, jetzt habe ich eine Waffe gewechselt und jetzt ist dieser Slot nicht mehr gekoppelt, also kann ich da nicht meinen Zusatzeffekt machen. Es ist ein bisschen Verwaltungsarbeit nochmal extra dazugekommen mit mehr Charakteren und mehr Optionen. Geil, dass diese Optionen da sind. Wenn du nicht die Muße hast, dich hinzusetzen und dich mit jedem Punkt auseinanderzusetzen, kannst du natürlich auch immer auf den einfacheren Schwierigkeitsgrad schalten oder einfach irgendwo mal leveln gehen. Aber das ist auch nicht ganz in der Sache, dann lässt du sehr viel aus, was Spaß machen kann am Kampfsystem.
Absolut. Deswegen meinte ich, dass ich das ein bisschen komplizierter fand, weil ich so das Gefühl habe, okay, hier verpasse ich irgendwas. Ich weiß, wie viele Optionen mir dieses Spiel gibt, wie geil das aussehen kann, wenn du mit Tifa oder mit Cloud alle Optionen und alle Möglichkeiten ausschöpfst. Und ich bin da und hämmer da mit meinem Buster Sword und feier ab und zu mal die Donner- oder Eismateria. Und das war's. Da habe ich mich ein bisschen erschlagen gefühlt. Wird wahrscheinlich mit der Routine kommen, wenn man je länger man spielt, desto eher greift das dann alles. Bei Final Fantasy VII Remake habe ich mich eigentlich auch ziemlich sicher gefühlt gegen Ende und hatte auch hier und da echt das Gefühl, alles klar, das ist eigentlich ganz geil, was ich hier gerade mache.
Ja, wenn es wie bei Remake ist, werden ja eh nochmal sehr aufwendige Kämpfe dazu kommen, die sehr viel mit bestimmten Taktiken zu tun haben. So ein paar, ich kann mich erinnern, obwohl, wie gesagt, Remake zweimal durchgespielt habe, selbst beim zweiten Mal, ach mal, wie ging dieser Gegner nochmal? Shit, das war dieser Rufus-Kampf, wenn du dich erinnern kannst, wo du allein mit Cloud gegen Rufus in Remake dann antreten musstest und dann, okay, ich habe keine Option, zu einem anderen Charakter zu wechseln. Ich muss exakt wissen, wann man ausweicht und wann man nicht angreift. Und dann wird so ein bisschen gecheckt dann, was du machst. Aber grundsätzlich bin ich, wie gesagt, da volle Pulle mit dabei. Ich gebe euch da draußen mal so einen allgemeinen Tipp, der galt auch für Remake und gilt auch für hier. Analyse-Materia ist euer bester Freund. Jeder Kampf sofort mit Cloud-Analyse draufpacken, um zu gucken, was die Schwächen des Gegners sind. Da bekommt ihr nämlich auch eine kleine Taktik, wie ihr die Stagger-Leiste voll machen könnt. Also Schockzustand, glaube ich, heißt das hier. Staggern kennen wir ja auch so als Konzept, dass ihr dann so Freihits und mehr Schaden frei bekommt, wenn ihr die Gegner irgendwie zum Umkippen bringt. Das könnt ihr alles mit der Analyse-Materie euch angucken. Und eine neue Sache, die dazu gekommen ist, ich glaube, das ist neu, aber es müsste auch ein Zugeständnis gegenüber Remake sein. Manchmal war es so, du hast ja deine Dreierparty, mit der du hingehst. Und dann, shit, ich bin bei dem großen Endgegner. Seine einzige Schwäche ist Eismaterial. Shit, die einzige Materia, die ich nicht equipped habe. Du kannst jetzt über den Skilltree wohl elementare Attacken, ohne dass du eine Materia hast, freischalten lassen, die du mit einem Active Time Balken dann machst. Dann wird dann irgendwie so eine Windattacke dann auf dein Schwert gepackt und alles. Was wohl dem nochmal entgegenwirken soll. Wenn du die Dinger freischaltest, dass du zumindest immer mal die Option hast, okay, ich habe keine Eismaterie dabei, wo ich das machen sollte, aber ich habe einen eiselementaren Angriff, den ich mal mitnehmen kann. Also das wird es ein kleines bisschen aufweichen, weil da hatte ich ab und zu auch mal meine Probleme. Shit, mein Loadout ist nicht gut und eigentlich schlage ich mich jetzt gut, aber ich könnte es viel besser machen.
Absolut. Das Spiel gibt dir genügend Möglichkeiten, dich da zu entfalten und den Kampfstil zu wählen, auf den du gerade Bock hast. Du musst halt nur Lust haben, dich darauf einzulassen und dich einzulesen. Ich hatte echt viele Momente, wo ich in Menüs war und mir angeschaut habe, okay, welche Kombinationen machen Sinn? Da gibt es bestimmte Materia, die nur mit bestimmten Charakteren wie Tifa oder Yuffie nochmal konkret Sinn machen oder da nochmal zusätzliche Boni freischalten. Und wenn man das macht, wenn man die Arbeit leistet, dann zeigt sich das auch im Spiel. Das macht nochmal dann ein bisschen mehr Spaß. Aber wie gesagt, muss man ein bisschen Bock drauf haben.
ja, du musst auch wirklich mit jedem üben, weil hier ist es cool, dass sie es machen, Partytrennung, ne? Mal wird von der Story dann verlangt, okay, du bist mit diesen Charakteren in einem anderen Abschnitt unterwegs, gerade wie die Dungeons aufgebaut sind, fand ich bisher auch ganz cool. Ich mag es immer, wenn es so kleine Rätsel und verschiedene andere Elemente gibt, die reinkommen, diese Mithril-Mine, wo man am Anfang noch unterwegs ist. Und wenn ihr da nicht wisst, welche Charaktere wie gut mit welchen Features miteinander arbeiten können, könntet ihr auch vor Probleme kommen. Das ist Final Fantasy VI auch nicht anders gewesen, wenn ihr euch daran zurückerinnert.
Definitiv. Jetzt haben wir über das Kampfsystem gesprochen, über die offene Spielwelt. Ich würde aber sagen, lieber Gregor, das Herz dieses Spiels sind die Charaktere, ist die Gruppe. Ja. Wie hast du das bisher so empfunden? Du hast gemeint, dass du 10, 15 Stunden gespielt hast. Das Remake kennen wir natürlich auch alle. Wie ist so die Darstellung der Party?
Ja, es geht für mich auf einer Linie mit wie bei Remake weiter. Also da hatte ich jetzt nicht so die Bedenken wie vor dem Remake. Werden sie es vernünftig hinbekommen oder nicht? Ich fand, dass die alten Charaktere super neu interpretiert wurden. Vor allem eben was so das Zwischenmenschliche angeht und wie die miteinander agieren. Ich muss mich tatsächlich immer wieder mal an Final Fantasy 15 erinnern. Das hatte natürlich auch seine Probleme in vielen Punkten gehabt. Aber gerade da war diese Kameraderie und der Rapport unter den Figuren das, was gestimmt hat. Und diese Truppe hier, man merkt, was für coole Charaktere da schon damals gewesen sind. Und jetzt können die richtig aus sich herauskommen. Das klaut nicht immer nur der Sturkopf und Grummler ist, sondern einfach mal auch ein Goofy Motherfucker. Und Barrett gerne solche Tendenzen wie Tifa und Aerith untereinander sich kichernd über andere Leute unterhalten. Auch ohne jetzt spoilertechnisch dann so einzigen, da gab es so eine Szene zwischen Cloud und Tifa relativ zu Beginn. Du wirst wahrscheinlich gleich dann im Hinterkopf haben, für was ich, wo ich gedacht habe, Cloud, was bist du für ein Arschloch? Und dann sag ich so, das kannst du Tifa doch nicht so und wo man so ihre Reaktion im Gesicht gesehen hat, was aber natürlich innerhalb des Story sozusagen. Ich bin bei dir, wenn du sagst, die Charaktere sind das Herz. Natürlich hast du eine übergreifende Story, die da reingeht, wo ich ganz ehrlich ein bisschen Angst habe im Moment, weil ich finde schon, es ist bisher das Final Fantasy VII, was ich kenne, bisher, was ich in Rebirth erlebt habe, aber immer unter diesem Aspekt, der bereits im Remake eingeführt wurde. Ich hoffe, dass die fliegenden Windeln mir nicht alles kaputt machen dann am Ende. Nennen wir es mal so.
Genau, du spielst darauf an, dass sie sich bestimmte Freiheiten gelassen haben oder eine Hintertür offen gelassen haben, was die Story an sich angeht. Das spielt auf meine Einführung hier ein. Das ist nicht nur eine klare Neuauflage, sondern hier und da werden wir wahrscheinlich Änderungen in der Geschichte erleben können. Und da werden viele, viele, viele Menschen da draußen natürlich eine bestimmte Szene im Kopf haben. Da geht es um das Schicksal einer bestimmten Figur. Ich weiß, es ist ein altes Spiel, aber wollen wir jetzt nicht den Leuten den Spaß verderben, die vielleicht mit den Remakes reinkommen. Und da verstehe ich zwar deine Angst, aber ganz ehrlich, ich bin da auch ein bisschen neugierig. Ich habe da echt Lust zu sehen, was sie sich dabei gedacht haben. Vor allem, weil ich so ein gewisses Grundvertrauen habe. Diese Inszenierung der Party, der Figuren und der Ton des Spiels, den haben sie so gut getroffen, dass ich echt Bock habe zu sehen, wie sie diese klassische und sehr, sehr beliebte Story halt nochmal vielleicht in Nuancen verändern oder vielleicht auch nicht. Wir wissen ja mit dem Remake und mit den Trailern, dass hier und da mit Paralleluniversen gearbeitet wird. Wie spielt das mit rein? Wir haben gesehen, dass da relativ große Charaktere, die eigentlich nicht mehr da sein sollten, wieder da sind. Ich habe da echt sehr, sehr große Lust zu sehen, was sie sich dabei konkret gedacht haben und wohin die Reise geht vor allem.
Ja, kann ich verstehen. Vielleicht mache ich mir auch speziell zu viel Sorgen. Also wir haben ja schon erlebt am Remake, wie das sein kann. Und ich bin absolut d'accord damit, wenn du ein Remake machst, du musst dich nicht sklavisch an den originalen Dialog halten, sondern du musst dir das Gefühl wiedergeben, dass du das Spiel von damals nochmal hast. Aber die können natürlich andere Abzweigungen nehmen und die können etwas nochmal auskleiden und anders nochmal drumherum machen. Das Herz des Spieles oder die Intention, die Emotion, die ausgelöst wird. Und ich werde jetzt auch nicht spoilen von der Szene, die du da angesprochen hast, auch wenn wir sie seit 20, 25 Jahren kennen, natürlich immer wieder mit dem Spiel erwähnt wird. Das ist auch nicht, obwohl diese Szene immer wieder besprochen wird. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben, die jetzt das erste Mal das erleben, die darf man auch nicht dann außer Acht lassen. Ganz ehrlich auch, das Spiel nur auf diese eine Szene runter zu reduzieren im Original ist auch irgendwie fehl am Platz.
Das
ist nur
wird
eben
dem nicht gerecht,
eine. Ja, und die Sorge ist es das, weil ich das Gefühl hatte beim Remake schon, diese neuen Elemente, die dann reinkommen, von wegen, die bewusst dazu gemacht worden, ach, ihr meint Final Fantasy VII zu kennen, ihr habt schon so oft durchgespielt. Hier ist nochmal ein bisschen Zweifel, der nochmal hinzukommt. Mhm. Und die Elemente, die dann ganz anders gewesen sind, die das Kind mit dem Badewasser so ausschütten möchten, das war so meine Befürchtung ein bisschen vor Rebirth, dass ab Rebirth vielleicht hier alles komplett neu sein wird. Ne? Mhm. Das ist so von wegen, okay, jetzt nehmen wir ein komplett anderes, man hat Charaktere gesehen, die eigentlich schon aus dem erweiterten Universum längst tot gewesen sind, die wieder zurück sind. Da gibt es ja auch diese anderen Abschnitte, die man zwischendurch spielen kann mit einem anderen Charakter, wenn man da unterwegs ist, wo ich dann auch eher das Gefühl habe, ich verstehe das nicht so ganz. Mal sehen, wie das dann am Ende und so weiter darauf einzahlt. Und meine Befürchtung da wäre, ich möchte Grundvertrauen da drin haben, aber dass es vielleicht die typische Kojima-Schicht zu viel ist, mhm, im Storytelling und im Twisting oder sowas. Da gibt's mehr als genug Fleisch, was du mit dem Grundelementen anwenden kannst. Und da jetzt so etwas, oh, Multiversen, Schicksale, ich kann Multiversen nicht mehr sehen, ne? Das ist nicht die Schuld von Rebirth, das ist die Schuld von allen anderen, die das Konzept
von
schon.
Marvel.
Das ist von Marvel die Schuld. Aber du bist ja da auch bei mir. Marvel kann man sich nicht mal angucken aktuell,
nein,
oder?
Nein, ja. Jetzt kommen wieder die edgy Takes, aber da bin ich leider edgy. Gregor,
wir dürfen hier, glaube ich, edgy sein. Ich freue mich für alle, die an Quantum Mania und dem anderen Klunkwart Spaß haben. Für mich ist es, ich werde mir Deadpool noch anschauen. Ja, ich habe abgeschlossen mit Guardians of the Galaxy, aber der Krams interessiert mich null.
Wir dürfen nur hier edgy sein, sonst im Internet nicht.
Nee, hier sind wir ja auch unter uns.
Das ist Gangster.
Aber um's auf Rebirth jetzt zu beziehen, bisher, was ich vom Spiel gesehen habe, ich finde toll, was sie draus gemacht haben. Und wie gesagt, weil die Charaktere so funktionieren, die haben so einen tollen Ton getroffen, auch innerhalb der Szenen. Und ab und zu, wie gesagt, diese richtigen, ich habe selten bei Spielen so genuine laughs, ne,
ja,
wo ich
toll,
richtig wirklich herzhaft lachen kann zwischendurch aus, aber auch dramatisch mitgenommen bin, inklusive der echt guten deutschen Voice-Performance meines Erachtens, wie gesagt, wie das so alles ineinander greift. Nur, ich fühle mich ein bisschen rausgezogen, wenn dann diese nochmal ganz extra, wir machen jetzt alles anders, Neon Genesis Evangelion, guck mal, bin ich ein Sequel oder bin ich eine Neuerzählung, Elemente hinzukommen. Mal gucken, wo das am Ende hingeht. Ich hoffe, dass es, sagen wir es mal so, ich hoffe, dass es den gleichen emotionalen Punch hat, egal wie dieser emotionale Punch vermittelt wird. Ja, und nicht, dass es sich anfühlt, ach komm, jetzt kommen wieder Analogien. Hast du Star Trek Into Darkness gesehen?
Ja, natürlich nicht, Gregor, jetzt kannst du mir nicht mit Star Trek kommen.
Also, Star Trek Into Darkness erzählt eine Geschichte, sehr, die eine berühmte Szene zitiert aus der Star Trek-Lore, aber dreht einfach die Charaktere um. Und das war irgendwie so von wegen, that's kinda stupid. Obwohl ich den Film nicht so schlecht fand insgesamt, aber so von wegen, nur weil das jetzt alle die Charaktere genau umgedreht sind, wie diese Szene damals passiert ist, macht's noch nicht irgendwas Besonderes draus. Wie gesagt, das ist alles nur so Gedanken, die mir durch den Kopf schwirren. Bisher bin ich sehr überzeugt davon, was sie gemacht haben. Das kleine bisschen Zweifel bleibt noch im Moment.
Alright, lieber Gregor, lass uns keine Zeit verlieren und nochmal einen letzten Punkt ansprechen, den ich hier auf der Liste habe. Und zwar geht es um Technik.
Wollte ich gerade sagen, wir müssen über Grafik sprechen.
Genau. Natürlich über Optik, wie das Spiel läuft und so weiter und so fort. Ich habe mir da ein paar Sachen notiert, aber ich lasse dir gerne wieder den Vortritt. Wie ist so dein Eindruck, was so die technische Performance von Final Fantasy VII Rebirth auf der PS5 angeht?
Ja, vielleicht werde ich auf meine alten Tage ein bisschen unkritischer, ich weiß nicht, oder ich bin einfach, mein Auge ist nicht mehr so scharf, dass ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, dass nach der Demo ja doch einiges an Trubel im Internet gewesen ist, gerade was den Performance-Modus angeht, und gewisse Texturierung und sowas. Ich fand schon, dass Remake sehr, sehr gut ausgesehen hat. Man hat gemerkt, dass bei Remake damals so ein paar, ja, Stellschrauben nicht ganz festgezurrt werden konnten. Oh, die PS4 konnte zum Beispiel nicht alle Texturen gleichzeitig laden. Und wenn man ganz hinten geguckt hat, hatte die Tapete noch vom Hintergrund eine ganz niedrige Auflösung. Das findet man bei Rebirth jetzt nicht. Ist ja auch ein PS5-exklusiver Titel. Ich finde grundsätzlich, der sieht absolut fantastisch aus. Ich habe in beiden Modi ausführlich gespielt, also Grafikmodus, glaube ich, heißt der hier, in 30 FPS und keine Ahnung, wie intern die Auflösung aussieht. Wahrscheinlich nahe 4K oder so. Also das sieht meines Erachtens sehr gut aus. Du findest ab und zu immer noch mal, wenn du ganz genau in die nicht Cutscenes, Ecken guckst, dann mal, oh, diese Telefonwählscheibe wurde nicht aufwendig texturiert. Und ich hatte auch mal eine Cutscene, da steht irgendwie so tiefer an der Tür und das ist so ein gerahmtes Bild. Und okay, bei diesem Bild, weil das anscheinend nicht für die Cutscene gedacht war, sieht's aus wie ein bisschen Matsch, was da drin ist. Das waren so die einzigen Punkte, die mich dann so rausgezogen haben. Aber ansonsten finde ich, grundsätzlich sieht das ziemlich geil aus. Und ich finde auch, es läuft stabiler im Leistungsmodus, gerade auch wenn du in der Sandbox da unterwegs bist, als jetzt vom Final Fantasy 16, was ziemlich geruckt und gehakt hat im Leistungsmodus. Wobei das natürlich damit erkauft wird, dass der Leistungsmodus einigermaßen weich ist, ne? Also da läuft es wahrscheinlich intern mit einer relativ niedrigen Auflösung. Aber es macht der Stil, es macht die Inszenierung aus. Und gerade innerhalb der Cutscene sieht es absolut blow-away-fantastic aus. Auch vom Artstyle und wie das so zusammenkommt. Und ich bin visuell sehr, sehr angetan. Also ich hätte jetzt nicht diese extreme Reaktion erwartet, die nach der Demo teilweise man in so Ecken, bestimmten Ecken im Internet gelesen hat.
Das finde ich richtig interessant, weil ich diese, also mich hat's jetzt nicht super krass gestört, aber ich teile das. Ich spiele ja jedes Spiel, wenn ich kann, im Performance-Modus, also 60 Frames, dafür etwas niedrigere Auflösung. Und da fand ich die Diskrepanz so hoch, weil das Spiel im Grafikmodus startet. Also wusste ich, wie es eigentlich aussieht und habe dann sofort im ersten Moment gewechselt und da fand ich's so schwammig und so matschig, dass ich bin eigentlich super penibel, was das angeht. Ich will immer in 60 Frames spielen, aber hier musste ich wechseln. Hier habe ich in den Grafikmodus gewechselt, weil der wiederum wirklich richtig gut aussieht. Den Anfang des Spiels, hatte ich Begleitung und wir haben uns das auf der Couch zusammen angesehen und meine Begleitung einfach nur so, what the fuck, das sieht ja nur krass aus. Und das fand ich ist ein gutes Testament dafür, was dieses Spiel da grafisch so an den Tag legt. Ich finde es optisch absoluter Wahnsinn. Es ist für mich top notch. Es gibt wenig Spiele, die mit diesem Umfang so aussehen. Ich bin da hellauf begeistert. Also da habe ich absolut nichts zu mäkeln. Die 30 Frames, da habe ich mich mittlerweile auch dran gewöhnt. Finde ich persönlich nicht so schlimm, wobei jetzt wohl angekündigt wurde, oder zumindest wird das hier gerade im Internet rumgereicht, dass ein Patch nachkommen wird und zumindest der Performance-Modus, was so die Darstellung angeht, nochmal nachgebessert wird. Da würde ich nochmal reinschauen. Es wird wahrscheinlich nicht 1:1 so aussehen wie im Grafikmodus, aber wenn das ein bisschen besser ist, würde ich rüber wechseln. Aber auch wenn es das nicht geben würde, ich bin optisch und technisch bin ich hellauf begeistert.
Ey, solange die Option da ist zum Wechseln, ist ja alles in Ordnung, dass da einer angeboten wird. Meine Theorie ist es eben, dass nach dem Feedback zum Leistungsmodus von Final Fantasy 16, der wahrscheinlich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wohl ein bisschen schärfer vielleicht sogar gewesen ist, als das, was wir jetzt bei Rebirth sehen, aber war eben ruckliger und hakliger. Ja, deshalb habe ich den sehr, sehr wenig benutzt, obwohl ich auch eigentlich sehr, sehr gerne in 60 FPS spiele. Früher immer schön auf 720p geschaltet, damit ich auf PC-Spielen möglichst mehr Frames haben kann. Und gerade bei dem Kampfsystem ist es nochmal geiler, wenn du dann diese flüssigen Moves ineinander hast. Hier ist es aber so eben, okay, die Weichheit ist da. Es gibt leider keine PC-Version direkt zum Start, wo die Leute mal ihre 50, 90 reinballern können im übertragenen Sinne, um das zu brute-forcen. Solange man aber auch im Grafikmodus bleibt, und ich habe, wie gesagt, beide gespielt, aber ein bisschen mehr den Grafikmodus und echt erstaunlich, das ist ja wirklich fast alles Echtzeit, auch in den Cutscenes, was man da sieht. Ne? Es gibt, meine ich, bisher nur eine Handvoll Sachen, die wahrscheinlich so Videos vorher fertig gewesen sind, aber den meisten Krams kannst du dir in Echtzeit da anschauen lassen. Und man sollte das Spiel nicht nur daran messen, dass der Leistungsmodus dann einem zu weich ausschaut. Dafür, egal in welchem Modus du spielst, die Fernseh ist ja echt cool, wenn du auf der Open World, auf der World Map unterwegs bist. Alleine, dass du da bis ganz nach hinten gucken kannst, dieses erste Mal, wenn man auf die World Map raufkommt, wo alle so in die Freiheit laufen, du so bis ganz nach hinten schauen kannst und alles. Es war so ein schönes Gefühl einfach, ne, und das spiegelt die Grafik wieder. Ich bin saugespannt darauf, wie es auch später dann weiter ausschaut. Also für mich ist das visuell bisher sehr, sehr gut, grundsätzlich.
Voll. Jetzt kommen wir so langsam aber sicher zum Ende. Ich hätte eigentlich richtig Bock, nochmal mit dir zu sprechen, wenn wir das mal komplett durchgespielt haben.
Machen wir den Spoilercast oder so, ne?
Ja, also wenn ihr da draußen Lust habt, schreibt das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich hätte da auf jeden Fall wahrscheinlich Gesprächsbedarf, wenn wir das mal endlich mal durchgespielt haben. Jetzt haben wir, glaube ich, über die wichtigsten Punkte gesprochen. Gregor, was sind so deine abschließenden Gedanken zu dem Spiel? Was sind so deine Hoffnungen? Hast du noch generell Kritikpunkte, die du äußern möchtest oder Gedanken zum Spiel?
Ich habe also das meiste gesagt, was ich sagen wollte. Vielleicht nochmal ergänzend, die Musik ist geil. Also ach, wie bei
ja.
Remake auch.
Ja, natürlich.
Bei Remake so tolle Neuinterpretation der alten Themes. Das Einzige, mit dem ich bisher nicht warm wurde, was wir aus den Trailern gesehen haben, war dieses gesungene Lied. Hm. Aber es ist so Hit und Miss bei Final Fantasy. Das aus Final Fantasy VIII, Eyes on Me, fand ich fantastisch. Oder allgemein Final Fantasy VIII, die gesungenen Sachen. Und hier, das ist das Einzige, aber ansonsten, wie geil die alte Musik neu interpretiert haben. Ist so ein Hammer. Und bis auf meine Bedenken, die ich hier und da mal geäußert habe, wie gesagt, ich bin absolut geplättet. Also this game was made for me. Und da spricht natürlich bestimmt auch sehr viel Nostalgie dann damit raus. Aber ich meine es, wenn ich sage, ich fühle mich, als ob ich zu Hause angekommen bin. Und wenn es auf die Art weitergeht und nicht jetzt der Punkt kommt, der auf einmal meine Stimmung kippen lässt, warum auch immer dann passiert, dann könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich mein Favorite Game der letzten 5 Jahre oder so wird. Und das trotz in dem Zeitraum, wo ein Elden Ring und ein Tears of the Kingdom oder sowas rausgekommen ist. Also, und ich bin heilfroh, dass Square mit Ausnahme von ein paar Punkten hier und da, aber Final Fantasy VII so agiert hat, so wie Capcom bei Resident Evil und den Remakes agiert hat, dass sie es tatsächlich bei einem Remake getroffen haben, wie sowas aussehen muss, wie man so ein altes Spiel in die Moderne bringt. Und das, was die Leute letztes Jahr über Baldur's Gate 3 gesagt haben, ey, wenn du dich einmal gewöhnt hast, was für dann Aufwand und eine große Welt und Charakterisierung und Inhalt mit der Rebirth oder der Final Fantasy VII Remake Trilogie zusammenkommt, ganz zu schweigen, wie der letzte Teil dann wohl sein wird, dann muss sich jedes andere fucking Game so ein bisschen damit messen lassen. Und du weißt immer, dass du nur ein kleineres und gedrängteres Erlebnis dann dementsprechend mit Konzessionsentscheidungen bekommen wirst. Falls sich Square danach nochmal erbarmt, ich würde es lieben, Final Fantasy VIII in so einer Art Update zu sehen, weil ich glaube, das könnte mit am meisten dann vertragen. 9 ist natürlich auch super, aber ich glaube, 8 wäre das, was vertragen. Oder vielleicht Kitase, der ist ja auch in allen Spielen beteiligt gewesen, hat ja auch was von Final Fantasy 6 mal anklingen lassen und dass da ein Remake wohl 20 Jahre dauern würde.
Ich hoffe,
dass ich so lange noch lebe, solange das Zeug funktioniert, ja, bis sie das machen.
Ach schön, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin vor allem neugierig darauf, wie das jetzt weitergehen wird. Ich wollte eigentlich nach der Aufnahme hier nochmal um den Block spazieren gehen, aber nee, wahrscheinlich werde ich hier schön die Pläse anmachen und weiterspielen. Lieber Gregor, ich glaube, wir sind durch. Wir haben alles besprochen, was wir besprechen wollten. Natürlich der Disclaimer nochmal, das hier ist kein Review oder ähnliches. Da qualifizieren sich unsere Spielzeiten nicht dafür. Wir haben da reingespielt die ersten 10, 15 Stunden und wollten da unsere Meinung jetzt einfach mal kundtun und euch einen ersten Eindruck davon geben, wie sich dieses Spiel spielt und was ihr zumindest am Anfang erwarten könnt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lieber Gregor, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir natürlich wie immer ganz großen Spaß gemacht. Willst du noch mal ganz kurz erwähnen, auch wenn ich es anfangs kurz angerissen habe, wo kann man dich im Internet finden, wenn man Lust auf mehr hat?
Ja, danke nochmal für die Einladung, Elias. Ich habe mit dir nicht viel zu tun, ne? Aber es ist ja schön, mal mit Gleichgesinnten reden zu können. Nein, ich bin natürlich immer gerne am Start, wenn es um Games und andere Sachen gerade mit dir geht. Und ja, das erwähnt, ich bin natürlich häufig auf Rocket Beans zu sehen, aber gerade was Rollenspiele angeht, auf Gregs RPG Heaven oder rpgheaven.de im Internet seit 25 Jahren plus unterwegs, jetzt hauptsächlich mehr in Richtung YouTube-Videos und alles. Ich werde auch mich dann nochmal sehr ausführlich mit Rebirth beschäftigen, wenn ich es denn durchgespielt habe und dann vernünftig meine Meinung machen kann. Und ich hoffe, dass sich meine Wünsche bewahrheiten und dass es dann mein liebstes Game jetzt hier wird. Und kann ich mich drauf, hoffentlich dieses Kapitel dann erfolgreich erstmal so ad acta legen können, bis dann der dritte Teil kommt, weil es warten noch 8 Millionen andere Sachen. Ich habe extra jetzt, dieses Spiel verdient es, aber natürlich, ich musste Like a Dragon zur Seite packen, ich müsste Persona 3 Reload zur Seite packen, Juden Chronicles kommt ja auch noch und da doppelt schade, vielleicht hast du ja auch mitbekommen, dass der kreative Kopf hinter dem Spiel ja auch vor kurzem dann verstorben ist, leider. Es sind alles so Sachen, worauf ich mega Bock habe, aber ich habe noch mehr Bock auf Rebirth.
Uiuiui. Und hier nochmal der Aufruf, falls ihr Lust habt, unsere Gedanken nach dem Durchspielen zu hören, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Gleiches gilt auch für eure Meinung. Wie steht ihr zu Rebirth und was für Erwartungen habt ihr? Schreibt es uns sehr, sehr gerne unten in die Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, gerne einen Daumen nach oben, Abo und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Lieber Gregor, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß mit Rebirth. Ich werde ihn auf jeden Fall haben.
Danke sehr und ja, wünsche ich dir auch.
Dankeschön. Und euch vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, bis zum nächsten Mal hier auf GameStar Talk. Bis dann.
Tschüss.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.